Ich lese uns einen Vers aus 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus, und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass du auch an jeden, der dir gehört, gebrauchen willst und auch ausrüstest. Und wir danken dir, dass du auch nach deiner Verheißung mitten unter uns bist, und so rechnen wir heute Nachmittag mit dir. Gib Gelingen zum Reden und zum Hören. Amen. Wir setzen uns wieder und hören auch gleich auf die Botschaft.
Ihr lieben Geschwister, dieses Thema liegt mir eigentlich schon recht lange auf dem Herzen. Das heilige Priestertum der Gemeinde. Ein Thema, das ich denke, das in der heutigen Zeit sehr, sehr umkämpft ist. Eigentlich von brennender Notwendigkeit ist, dass wir uns diese Berufung, die Gott uns da gibt, ein heiliges Priestertum für ihn zu sein, tiefer vor Augen führen und mehr verstehen lernen, was das bedeutet, und auch wachsam sind in Bezug auf die Gefahren, die in unserer heutigen Zeit gerade für diese Priesterberufung der Gemeinde drohen. Ich werde darauf noch eingehen später, dass eben in der heutigen Zeit die Gemeinde in einer Weise beeinflusst wird, dass genau diese Priesterberufung eigentlich verdrängt wird, verschwiegen wird und kaputt gemacht wird. Zum Beispiel durch solche Dinge, dass man sagt, die Gemeinde muss geführt werden wie ein Managementbetrieb, oder wie, dass man sagt, die Gemeinde muss sich anpassen an die Bedürfnisse ungläubiger, interessierter Kirchenbesucher. Solche Dinge bewirken letztlich, dass die Gemeinde Gottes entheiligt wird und dass der Priesterdienst kaputt gemacht wird heutzutage. Und ich denke, deswegen ist es gut, dass wir uns vom Wort Gottes her noch einmal ganz bewusst einfach auch das vor Augen führen, was Gott von uns möchte, wenn er uns als heiliges Priestertum beruft. Ich möchte am Anfang aus dem 1. Petrus 2, wo wir gerade auch schon einen Vers gehört haben, ab Vers 4 noch einmal den Abschnitt bis Vers 10 mit uns lesen. Das soll uns heute Nachmittag beschäftigen. Da sagt der Apostel Petrus von dem Herrn Jesus Christus, Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ja, hier ist die Rede von dieser Berufung, heilige Priester für Gott zu sein. Das ist eine Berufung, die die Gemeinde als Ganzes betrifft und die auch jeden einzelnen Gläubigen betrifft. Und wenn wir diese Berufung tiefer verstehen wollen, dann müssen wir ins Alte Testament gehen. Denn was ein Priester ist, das lernen wir aus den Vorschriften und Verheißungen, die uns im Alten Testament gegeben sind. Und all das schwingt mit, wenn der Apostel Petrus hier davon redet, dass wir ein heiliges Priestertum sind. Wir werden gleich noch darauf kommen, dass das eigentlich eine Berufung ist, die fast genauso an Israel ergangen ist, bevor der Bund am Sinai geschlossen wurde. Und deswegen, was Priestertum ist, erfahren wir vorbildhaft, schattenbildlich im Alten Testament. Wir können das natürlich nur überblicksweise jetzt streifen, was dort wirklich auch alles steht, können wir nicht entfernt auch nur ausschöpfen. Aber trotzdem wollen wir etwas ins Alte Testament gehen und sehen, was war die Aufgabe der Priester im Volk Gottes des Alten Bundes. Wie wird überhaupt dieses Wort Priester verwendet? Ich denke, das ist vielleicht auch mal ein Einstieg. Das Wort für Priester im Hebräischen, Kohen, das ist ein Wort, das wohl die Grundbedeutung hat, vor einem Höheren stehen, um ihm zu dienen. Also ein Priester war ein Diener eines Höheren. Er war in diesem Fall der Diener des höchsten Gottes. Er stand vor Gott, um Gott zu ehren und Gott zu dienen. Und das ist auch diese Bedeutung des Priestertums. Das Höchste, was ein Priester tun kann, ist dem lebendigen Gott zu dienen. Der Priester hat auch den Menschen gedient. Aber das Wichtigste war, dass er für Gott ausgesondert war und Gott gedient hat auf eine Weise, wie eben Gott selbst es bestimmt hat. Es ist interessant im Grund, wenn wir die Bibel sozusagen mal über manches nachdenken. Ich habe den Eindruck, ohne dass man das jetzt genau belegen kann, dass eigentlich es die Grundberufung und die Grundabsicht Gottes war schon bei der Schöpfung, dass der Mensch König und Priester sein sollte auf der Erde für Gott. Könnte man mal drüber nachdenken. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild, damit er Gott erkennt und Gott anbetet. Und dass er als König, als Verwalter Gottes auf Erden den Willen Gottes tut. Das war eigentlich schon im Schöpfungsauftrag des Menschen ein Stück enthalten. Da ist es natürlich verborgen. Und diese Linie hat Gott nie aufgegeben. Ja? Gott hat dem Volk Israel den Auftrag gegeben, Könige und Priester zu werden. Gott hat der Gemeinde den Auftrag gegeben und wir wissen, dass wir in Ewigkeit dieses königliche Priestertum haben dürfen durch Jesus Christus. Ja. Also Gott kommt zu seinem Ziel, auch mit diesen Ratschlüssen. Das ist ein Geheimnis, wie gesagt, das ist in der Schrift nur angedeutet, man kann einfach mal drüber nachdenken. Aber ich denke, es war von vornherein Gottes Absicht, dass der Mensch Gott anbeten sollte, Gott priesterlich dienen sollte und als ein König oder Königsstellvertreter, ein Prinzregent auf der Erde Gottes Willen ausführen sollte. Und so war der Auftrag für Israel und Israel hat versagt und hat diesen Auftrag verloren. Es war der Auftrag an die aaronitische Priesterschaft und auch sie hat versagt. Und es war der Auftrag an die Gemeinde und die Gemeinde hat auch in gewisser Weise und in vielem versagt. Aber Gott kommt trotzdem zu seinem Ziel und am Ende sagen die Erlösten in der Offenbarung, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Gott kommt zu seinem Ziel. Ja, und da spielt eben dieser Auftrag des Priestertums eine ganz wichtige Rolle. Vielleicht schauen wir uns im Alten Testament noch einmal die erste Stelle an, an der überhaupt dieses Wort Priester vorkommt. Das ist ja manchmal ganz wichtig und aufschlussreich in der Bibel. Und wir finden das in 1. Mose 14 zum ersten Mal erwähnt bei einer ganz besonderen Gestalt der Bibel, einer geheimnisvollen Gestalt. Ich denke, ihr wisst alle, wen ich meine. Das ist Melchisedek. Und dort kommt dieses Wort Kohen, Priester, das erste Mal vor. Ich lese 1. Mose 14, ab Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Ja, das ist diese wunderbare Begebenheit, wo uns ein geheimnisvoller Priester entgegentritt, der nicht im Gesetz des Mose festgelegt war, von dem auch nichts von der Abstammung, von seiner Abstammung gesagt wird. Und wir wissen ja aus dem Hebräerbrief, dass all dies ein Schattenbild, ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus Christus war. Er ist der königliche Priester. Er ist der, der zugleich der König des Friedens und der König der Gerechtigkeit ist, der herrschen wird auf Erden und der aber auch der vollkommene hohe Priester Gottes ist, der allein den sündigen Menschen mit dem heiligen Gott in Verbindung bringen kann. Denn das war schon immer die Aufgabe der Priester. Sie sollten den sündigen, von Gott getrennten Menschen mit Gott wieder in Verbindung bringen. Es war der Auftrag Gottes auch an die Priesterschaft, die er später eingesetzt hat. Und das bedeutete, dass er Opfer bringen musste für die sündigen Menschen vor Gott und Fürbitte tun musste. Wir werden das nachher noch genauer sehen. Und in diesem Sinn war Melchisedek ein direkt von Gott eingesetzter Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er weist ihn auf den Herrn Jesus, der ebenfalls und der eigentlich alleine eben nur in der Lage war, die sündigen Menschen mit dem heiligen Gott zu versöhnen. Ja, ich habe das schon erwähnt, in der Heilsgeschichte bei dem Abschluss des Sinai-Bundes, da ist es eine ganz bemerkenswerte Sache, dass bevor die 10 Gebote gegeben werden, der Herr durch Mose eine besondere Berufung ausspricht an das Volk Israel. Wir lesen einmal 2. Mose 19, Vers 5. Da heißt es, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also genau das finden wir auch dann in 1. Petrus 2, Vers 9 wieder. Ja? Das heilige Eigentumsvolk. Das heilige Priestertum. Also Gott hat eigentlich dem ganzen Volk Israel diese Aufgabe, dieses Vorrecht anvertraut, Priester des allerhöchsten Gottes zu sein. Und dann kommt der Bundesschluss und was kommt dann? Ja, dann verspielt das Volk in einer furchtbaren Torheit und Bosheit genau diese Priesterberufung. Wir wissen die Geschichte vom goldenen Kalb. Manche kennen sie schon seit ihrer Kinderstundenzeit. Ja, was für eine schreckliche Verirrung. Dieses Volk, dem Gott gerade gesagt hat, ihr sollt meine Priester sein, abgesondert für mich. Dieses Volk macht sich ein goldenes Kalb und vermischt den Götzendienst mit dem Dienst für den Herrn. Betet den Herrn an, aber in der Weise, wie die Götzendiener ihre Götzen anbeten, mit einem Standbild. Und das kurz nachdem Gott ihnen feierlich verkündigt hat, du sollst dir kein Bildnis machen. Eine Katastrophe. Ja, und was passiert dann? Dann wird diese Berufung von dem Volk weggenommen. Gott redet nie wieder davon, dass das Volk als Ganzes ein heiliges Priestertum sein soll. Stattdessen beruft Gott Aaron. Eine Familie. Nimmt er heraus, heiligt sie und gibt ihnen die Berufung, Priester zu sein, für den Herrn. Und das wollen wir uns auch noch einmal anschauen, das, was Gott über die aaronitischen Priester sagt, 2. Mose 28, Vers 1, lesen wir da etwas darüber. Da heißt es, und du sollst deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene. Aaron und Nadab, Abihu, Eleasar und Itamar, die Söhne Aarons. Also nachdem das Volk als Ganzes versagt hat, hat Gott diesen Auftrag des Priestertums einem Einzelnen gegeben und seiner Familie. Und der Auftrag bezog sich darauf, dass Gott, der heilige Gott, die Absicht hatte, in der Mitte des Volkes zu wohnen. Das ist Gottes Ratschluss. Er möchte auf Erden unter den Menschenkindern wohnen. Das geht aber nur dann, wenn jemand da ist, der diese Menschenkinder heiligt. Denn Gott ist heilig, ein verzehrendes Feuer. Niemand kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen. Also musste es einen Mittler geben, wenn der heilige Gott inmitten unheiliger Menschen wohnen sollte. Das, was Gott als Wohnstätte sich erwählt hatte, war die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung und Zusammenkunft, das Heiligtum auf der Erde, ein Schattenbild des himmlischen Heiligtums. Und um dieses Zelt der Begegnung überhaupt zu unterhalten unter den sündigen Israeliten, brauchte es eine Priesterschaft. Und dazu hat Gott Aaron berufen. Lesen wir mal 2. Mose 29, die Verse 43 bis 45 noch einmal dazu. Da sagt Gott seine Gedanken in Bezug auf dieses Heiligtum, was gebaut werden sollte. Und ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels. Und sie soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit, nämlich die Stiftshütte. Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar. Und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen, und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Also es war das Verlangen Gottes, Gemeinschaft zu haben mit den Menschen. Es war die Liebe und Gnade Gottes, die letztlich auch die Einsetzung dieses Priestertums verursacht hat. Gott wusste ganz genau, dass er die Menschen verzehren musste, wenn da nicht Sühnung getan würde für ihre Sünden. Und dafür waren Aaron und seine Söhne hauptsächlich auch eingesetzt, dass sie für die Sünden des Volkes immer wieder neue Sühnung tun sollten. Deswegen mussten sie von Beginn ihres Dienstes an opfern, 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 opfern. Täglich mehrere Tiere, das Blut unschuldiger Tiere musste fließen, damit die Sünde schuldiger Menschen bedeckt werden konnte und Gott mit diesem Bundesvolk weitergehen konnte, trotz all ihrer Abirrung. Wir sehen übrigens auch gleich, wie das aaronitische Priestertum versagt. Aaron hatte ja schon versagt, bevor er überhaupt Priester wurde, indem er das goldene Kalb gemacht hatte. Später haben zwei seiner Söhne versagt, indem sie einen eigenmächtigen, verfälschten Priesterdienst vor Gott brachten. Wir sehen also immer wieder, der Mensch versagt in dem, was Gott ihm aufträgt. Aber Gott ist gnädig und barmherzig. Er vergibt die Schuld, er züchtigt auch, er richtet auch, wo es nötig ist. Aber er kommt zu seinem Ziel. Und nur deshalb hat die aaronitische Priesterschaft überhaupt Bestand gehabt über so viele Jahrhunderte. Wir könnten manches sagen, ja, von Eli, und es gab so manche Tiefpunkte in der Geschichte dieser aaronitischen Priesterschaft, was ganz klar zeigt, Gott ist gerecht, er ist gnädig, er ist groß, der Mensch ist eigentlich nur ein Versager. Ja, der Mensch an und für sich versagt in den göttlichen Dingen. Wenn Gott nicht so viel Barmherzigkeit üben würde, dann wäre es ganz schnell aus gewesen, auch mit der aaronitischen Priesterschaft. Aber so hat Gott ihnen Bestand geschenkt. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, die Opfer zu bringen, die Sühnopfer, die im alten Bund die Schuld bedecken sollten. Und wir sehen auch das aaronitische Priestertum im Licht des Hebräerbriefes, der ja eine ganz kostbare Offenbarung über dieses ganze Thema ist. Im Licht des Hebräerbriefs sehen wir auch das aaronitische Priestertum. Es war ein Schattenbild auf Christus. Auf Christus, der alleine das vollgültige Sühnopfer bringen konnte für alle unsere Sünden und Übertretungen. Er hat sie ein für alle Mal gesühnt und weggetan. Und das ist der einzige Grund, warum wir lesen können, dass die Gemeinde als Ganzes ein heiliges Priestertum überhaupt sein kann. Denn an uns liegt es nicht, dass wir heiliger oder besser wären als die Israeliten, sondern wir haben einen besseren hohen Priester und ein besseres Opfer. Und eine höhere Stellung als Kinder Gottes, wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Das unterscheidet uns von Israeliten, nicht unser Fleisch. Ja? Das ist genauso verdorben wie das der Israeliten auch. Auf das kein Fleisch sich vor Gott rühme. Ja, also da haben wir diese aaronitische Priesterschaft. Und ich möchte einmal ganz kurz, leider, da könnten wir mehr drüber sagen, ich muss es ganz kurz machen. Was waren die Aufgaben? Was war die Berufung der aaronitischen Priester? Zunächst mal ein Kennzeichen dieser Priester war, sie waren dem Herrn geheiligt. Das haben wir ja schon gelesen. Sie waren abgesondert für den Herrn, beiseite gesetzt aus den normalen Menschen. Und wie ist das geschehen? Das ist ganz aufschlussreich für uns. Auch wieder ein Vorbild auf uns als Gläubige. Wir kennen diese Einsetzungsopfer, denke ich, die da gebracht wurden für die Priester. Und da ging es um zwei Dinge, um Blut und Öl. Das ist ganz interessant. Die Priester mussten als erstes mit Blut beschmiert werden. Und zwar an drei Stellen. An ihrem Ohrläppchen, an ihren Finger und an ihrem großen Zeh. Sie mussten also Geist, Seele und Leib, sie mussten geheiligt sein in ihrem Hören und in ihrem Tun durch das Blut eines Opfers. Und erst wenn das Blut gestrichen war, konnte das zweite geschehen, dass nämlich das heilige Salböl der Priester auf sie kommen konnte. Also der Geist Gottes, das ist ja ein Bild, das Salböl des Geistes Gottes, der Geist Gottes kann nur jemanden heiligen und als Priester einsetzen, der vorher durch das Blut Jesu Christi gereinigt ist. Das ist für uns die Lektion. Ja? Zuerst mal muss unsere eigene Sünde getilgt sein. Deswegen musste der Priester immer erst für seine eigene Sünde ein Opfer bringen, bevor er ins Allerheiligste kommen durfte. Es wäre undenkbar gewesen, ohne dass seine eigene Schuld bedeckt war. Und wir haben einen hohen Priester, der keinerlei eigene Schuld hatte und der sein Blut gegeben hat für all die Seinen. Und deshalb können wir in Zuversicht zu Gott nahen. Wir haben mehr als die Israeliten. Das lehrt uns der Hebräerbrief. Wir haben etwas Höheres. Sie hatten den Schatten und wir haben das Wesen. Aus lauter Gnade durch den Herrn Jesus, um seinetwillen, nicht um unsertwillen. Sie waren dem Herrn geheiligt durch ein äußeres Ritual, das Blut, das Öl. Aber sie mussten auch in ihrem Lebenswandel heilig leben. Das bedeutete zum Beispiel, sie durften keine Verstoßene oder Entehrte heiraten. Sie hatten ganz bestimmte Vorschriften in Bezug auf ihre Speisen, auf ihren Lebenswandel. Sie hatten besondere heilige Kleider. Sie konnten niemals in ihren Alltagskleidern in den Tempel Gottes gehen. Sie waren geheiligt in jeder Beziehung. Sie mussten sich waschen jedes Mal, bevor sie den Dienst am Heiligtum taten. Das sind alles so Dinge, die sind Vorbilder für uns. Und sie sind natürlich auch Vorbilder auf den vollkommenen Priester Jesus Christus. Ja, ich habe das schon erwähnt. Die Priester mussten die Opfer für das Volk vor Gott darbringen. Das war ihre Hauptaufgabe in gewisser Weise. Sie mussten die Sühnung erwirken, die notwendig war, damit der heilige Gott die vielen Übertretungen der Menschen übersehen und vergeben konnte und weiter wohnen konnte und das Volk Israel weiter als Bundesvolk behalten konnte. Sonst hätte er es schon eigentlich bei der Geschichte vom goldenen Kalb verwerfen müssen. Und wir wissen ja, dass das beinahe der Fall war. Ja? Gott hat gesagt, ich tilge sie alle aus und ich mache dich zu einem Volk, zu Mose. Ja? Und hat Mose schon in der Gesinnung des Herrn Jesus Fürbitte getan. Das gehört auch mit zu den Aufgaben der Priester, dass sie Fürbitte tun für das sündige Volk vor Gott. Und auch da sehen wir, der Herr Jesus ist derjenige, der bittet für die Seinen. Ja, sie haben also viele, viele, viele Opfer gebracht. Vielleicht lesen wir das doch einmal aus dem Hebräerbrief, was da der Kommentar vom Neuen Testament her zu diesen Opfern ist. Hebräer 7, Vers 26 und 27. Oder beziehungsweise Vers 22 bis 27. Und insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmte Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Ja, also da sehen wir, der Herr hat dieses eine Opfer gebracht, das alle die Millionen Opfer des alten Bundes überhaupt erst gültig gemacht hat, erfüllt hat und ersetzt hat. Wir brauchen kein Opfer mehr. Dieses Opfer genügt Gott für alle Ewigkeit. Eine andere Aufgabe der Priester war, dass sie Gott Anbetung darbrachten. Das geschah in Bezug auf die Priester in einem wunderbaren Vorbild, nämlich dem Räucheropfer. Wir wissen, dieser goldene Altar, der direkt vor dem Allerheiligsten stand und auf dem der Priester immer wieder Weihrauch anzünden und verbrennen sollte, als ein Wohlgeruch für den Herrn. Und auch dieses Räucheropfer spricht in gewisser Weise von der Wohlannehmlichkeit des Herrn Jesus Christus als des vollkommenen Sühnopfers. Aber zugleich ist es auch ein Bild für Anbetung und Gebet. Wir wissen aus dem Psalm 141, dass da es eben heißt, dass das Gebet der Lippen wie ein Räucheropfer gelten soll. Und in Offenbarung 5, Vers 8, das wollen wir auch nochmal miteinander lesen, da haben wir auch nochmal diesen Bezug zwischen den Gebeten der Heiligen und dem Räucheropfer. Da heißt es: Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also in dem Sinn war es auch die Aufgabe der Priester, Gott Anbetung darzubringen im Bild des Räucheropfers. Und dann haben sie auch die Fürbitte für das Volk vor Gott gebracht. Auch das war die Aufgabe der Priester, und es ist symbolisiert in diesem wunderbaren Kleidungsstück oder diesem Ausrüstungsstück, dem Ephod. 2. Mose 28, das wollen wir uns auch nochmal ansehen, weil das so ein schönes Bild auch ist auf die hohe priesterliche Fürbitte unseres Herrn Jesus Christus vor Gott. 2. Mose 28 lesen wir in Vers 12. Und du sollst die beiden Steine auf die Schulterstücke des Ephod heften, dass sie Steine des Gedenkens seien für die Kinder Israels. Und Aaron soll ihre Namen auf seinen beiden Schultern tragen, zum Gedenken vor dem Herrn. Und dann lesen wir nochmal etwas in Vers 29. Da geht es um das Brustschild. Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschild des Rechtsspruchs auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum hineingeht, zum beständigen Gedenken vor dem Herrn. Wir sehen also an diesen beiden Dingen, der Priester, der hohe Priester, sollte Fürbitte tun und immer wieder den heiligen Gott Israels erinnern. Erbarme dich über die Söhne Israels. Erbarme dich. Gib Gnade. Und genauso tut es der Herr Jesus in seinem hohen priesterlichen Dienst für uns. Er hat alle unsere Namen auf dem Herzen, er bringt sie vor Gott und beständig bittet er um Gnade und Erbarmen für uns. Er ist ein barmherziger hoher Priester. Er hat Mitleid mit uns und er bringt uns vor Gott. Er tritt für uns ein, bis wir in der Ewigkeit verherrlicht und vollendet sind. Das konnte der hohe Priester gar nicht, der menschliche. Er war mit allerlei Schwachheiten behaftet, aber unser hoher Priester ist vollkommen. Und auch seine Fürbitte ist vollkommen. Und er kann uns auf das Vollkommenste erretten, haben wir gelesen, weil er für immer lebt, um für uns einzutreten. Was auch eine Aufgabe der Priester war, sie segneten das Volk. Wir haben das schon bei Melchisedek gesehen, der Abraham gesegnet hat. Und wir sehen es auch zum Beispiel bei diesem berühmten aaronitischen Priestersegen, den jeder von uns kennt. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Dieser Segen, das war der Auftrag der Priester, dass sie ihn immer wieder auf das Volk legen sollten, den Namen des Herrn auf das Volk legen sollten, zum Segen. Und auch das ist etwas, was unser Herr Jesus Christus in wunderbarer Weise an uns tut. Er segnet uns beständig. Er gibt beständig Gutes, Segnungen, Verheißungen, Gnade weiter an all die Seinen. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Und dann war eine Aufgabe der Priester, dass sie das Volk Gottes belehren sollten über den Willen und das Wort Gottes. Das finden wir in Malachi 2, Vers 7. Vielleicht lesen wir das auch noch einmal. Dieser Auftrag zur Lehre, zur Vermittlung der Ratschlüsse Gottes. Da heißt es, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Also so haben wir hier das Vorbild des alttestamentlichen Priestertums und wir können auch für unseren Priesterdienst daraus viele Lektionen lernen. Natürlich, das, was Israel äußerlich hatte, das ist für uns geistlich zu verstehen. Aber wir haben im Grunde einen ganz ähnlichen Auftrag. Da werden wir noch einmal drauf kommen. Aber ich möchte noch einmal drauf eingehen auf den Herrn Jesus, unseren großen hohen Priester. Denn das ist ja das Fundament für allen unseren Priesterdienst. Wir könnten niemals Priester sein, wenn wir nicht diesen hohen Priester hätten. So wie die Söhne Aarons in keiner Weise hätten Priester sein dürfen, wenn nicht Aaron, ihr Vater, zum Priester geweiht worden wäre, so im Vergleich gesehen hätten wir keinen Zutritt zum himmlischen Heiligtum, wenn der Herr Jesus uns nicht diesen Zutritt durch sein vollkommenes Sühnopfer verschafft hätte. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir sehen, was der Hebräerbrief eigentlich in vielen, vielen Aspekten beleuchtet, dass nämlich der Herr Jesus das vollkommene Urbild ist und die Erfüllung und das Wesen dessen, wovon diese ganzen Gesetzesvorschriften nur ein Schattenbild, ein Vorbild waren. Der Herr Jesus ist die Erfüllung aller Ratschlüsse Gottes. Der Herr Jesus ist der hohe Priester, der wirklich Mittler sein kann zwischen Gott und dem Menschen. Das konnte weder Aaron richtig noch irgendeiner seiner Nachkommen. Das konnte auch Melchisedek nicht richtig, sondern das konnte nur der Herr Jesus. Weil er zugleich Gott und Mensch ist, weil er vollkommen und heilig und gerecht war und als wahrer Mensch unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat und mit seinem Blut gesühnt hat. Das ist das Fundament von allem. Das ist das Fundament dafür, dass wir Priester Gottes des Allerhöchsten sein dürfen. Ja, vielleicht lesen wir einfach aus dem Hebräerbrief nochmal Hebräer 7 einige Abschnitte. Und aus dem Hebräer 9 dann auch noch mal etwas. Vielleicht ab Vers 19. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Und insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit einem Eid durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürge eines besseren Bundes geworden. Und dann Vers 6 in Hebräer 8. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Und in Hebräer 9, ab Vers 11 lesen wir dann, als aber der Christus kam, der Messias, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Kostbares. Unser Priesterdienst spielt sich nicht in einem irdischen Heiligtum ab. Weder ein Kirchengebäude noch ein Bethaus ist irgendein Heiligtum für einen Priester Gottes in der Gemeinde, sondern unser Priesterdienst geschieht im himmlischen Heiligtum, im Allerheiligsten des Himmels. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Aber das ist genau das, was der Hebräerbrief uns lehrt, dass wir durch diesen herrlichen hohen Priester selbst gewürdigt sind, einzugehen in dieses himmlische Heiligtum, wo der Gnadenthron, der himmlische Gnadenthron ist, wo das Blut Jesu Christi beständig für uns spricht. Davon redet Hebräer 10. Und das wollen wir auch nochmal miteinander lesen. Ab Vers, ja gut, vielleicht lese ich gerade nochmal Vers 12. Und 14, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und dann Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Und hier ist das himmlische Heiligtum gemeint. Das Wesen, das geistliche Heiligtum in der Himmelsherrlichkeit, wo Gott wirklich gegenwärtig ist. Das Schattenbild des Allerheiligsten hat nur darauf hingewiesen, auf dieses wahre Heiligtum im Himmel. Und dorthin dürfen wir eingehen, Kraft des Blutes Jesu Christi, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist im Grunde die Herrlichkeit des neutestamentlichen Priestertums. Dass wir berufen sind, Gott im Geist zu dienen, priesterlich zu dienen, auch in der Anbetung Gottes. Und das geschieht im himmlischen Heiligtum. Und das geschieht nur durch Jesus Christus. Das kann nur in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen, weil Fleisch und Blut haben keinen Zugang in dieses Heiligtum. Es ist unmöglich. Kein Mensch kann Gott sehen und leben. Sondern hier ist ein Priesterdienst gemeint, der im Geist durch Christus im himmlischen Allerheiligsten ausgeführt wird. Und im Grund, denke ich, darf man in aller Demut sagen, wenn ein Kind Gottes betet, dann tritt es im Geist ein in dieses herrliche Allerheiligste. Und dort kommen unsere Gebete vor Gott. Das ist etwas Herrliches, etwas Ehrfurchtgebietendes, auch etwas, was uns vielleicht zeigt, warum die Anbetung und der Priesterdienst der Gemeinde geprägt sein muss von Ehrfurcht vor Gott, von Zucht und Heiligkeit. Wir können nicht mit unserem Fleischeswesen in die Gegenwart Gottes treten. Ich hoffe, dieses Gespür haben wir noch. Es fehlt schon vielen Leuten, die sich Christen nennen. Ja? Sondern dieser Auftrag, dieses Vorrecht bedeutet für uns auch eine Lebensberufung. So wie der Priester, eben auch, wenn er Priester war, dann war er anders als die anderen. Dann war er ein Beiseitegesetzter für Gott. Und es hat sein ganzes Leben bestimmt. Er konnte viele Dinge nicht tun, die andere tun konnten. Er durfte dafür viele Dinge tun, die andere nie durften. Ja, aber sein Leben war einfach anders. Geprägt von dieser Berufung. Und so sollte es eigentlich auch bei uns sein, dass unser Leben geprägt ist von dieser heiligen Priesterberufung. Dann würden sich viele fragen, über die Gläubige sich streiten und sich viele Gedanken machen, darf ich das, soll ich das? Die würden sich von selber erledigen, wenn wir diese Berufung tiefer verstehen würden. Dann wissen wir einfach, das passt nicht. Wenn es egal, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, das passt für mich nicht. Ja, das sind so Dinge, da könnte man noch manches drüber sagen. Ich denke, ganz entscheidend ist es, wir haben diese Priesterberufung nur um unseres Herrn willen. Es ist eine Gnade. Es ist etwas, was wir nie verdient haben und etwas, was wirklich nur möglich ist durch den Herrn Jesus. Wir haben ja gelesen, dass wir berufen sind, geistliche Opfer darzubringen, die wohlannehmlich sind, und zwar nur durch Jesus Christus. Ja? Wenn er nicht wäre, dann wären alle unsere Opfer vor Gott untauglich. Sie würden nicht angenommen werden können. Aber durch Christus sind sie wohlannehmlich vor Gott. Und das ist etwas Herrliches. Also unser Priestertum besteht ganz entscheidend darin, dass wir unseren Herrn Jesus Christus vor Augen haben, als den großen hohen Priester, der uns den Eintritt in das himmlische Heiligtum geschenkt hat aus Gnade, der uns ständig vertritt und unter dessen Leitung wir sozusagen unsere Priesterberufung überhaupt nur aufnehmen können. Nun will ich doch noch etwas mehr über diese Priesterberufung sagen. Ja, wir sind berufen, heißt es im 1. Petrus, als ein heiliges Priestertum. Und das ist verbunden mit einem anderen Bild, das will ich auch noch kurz streifen, nämlich mit dem Bild des geistlichen Hauses. Und dieses Haus ist natürlich der Tempel, das Haus Gottes. Bethel, ja, im Alten Testament. Das Haus Gottes, der Tempel, die Wohnstätte Gottes. Und die Gemeinde ist beides durch die Gnade Gottes. Die Gemeinde ist der Bau Gottes, das Haus Gottes, der heilige Tempel, in dem der lebendige Gott auf Erden wohnt. Wir haben das heute uns auch wieder in Erinnerung gerufen, dass der Herr in unserer Mitte gegenwärtig ist. Das ist nichts anderes als genau das. Ja, in dem Moment sind wir Tempel. Und der Tempel kann nur gebaut werden mit lebendigen Steinen. Das bedeutet, nur Wiedergeborene können zu dieser Priesterschaft gehören. Wer noch im Tode ist und wenn er vielleicht Kind einer christlichen Familie ist oder Glied einer christlichen Gemeinde und hat die Wiedergeburt nicht erfahren, der gehört nicht zum Haus und auch nicht zur Priesterschaft. Aber diese Berufung des Tempels, das finden wir eben auch an anderen Stellen. In Epheser 2 geht es eben auch um diesen Tempel. Und da wird genauso gesagt wie hier, dass Christus der Fundamentstein des Tempels ist. Auf ihm baut alles auf. Ohne ihn wäre alles unmöglich. Ich lese mal Epheser 2 ab Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Was ist das? Wenn wir das mehr wüssten, dann würden wir ganz anders in die Gottesdienste, in die Versammlungen gehen. Dann würde unser Leben ganz anders aussehen, wenn wir wüssten, was für ein Vorrecht es ist, dass der lebendige Gott in unserer Mitte und in uns selbst Wohnung genommen hat aus Gnaden. Auch da wieder, da würden sich viele Dinge von selber erledigen, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Verweltlichung, eigenmächtige Dinge, dass man sein Fleisch zur Schau stellt in der Gemeinde Gottes. Das würde von selber aufhören, wenn wir das richtig verstehen würden, dass der heilige Gott in unserer Mitte wohnen will, dass wir ein Tempelbau sind. Und der Tempel Gottes ist heilig. Und wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. So lesen wir es in 1. Korinther 3. Ja. Also hier diese Berufung, ein Haus zu sein, ein Tempelhaus. Und zugleich sind wir auch die Priesterschaft, die in diesem Haus dient. Ja, das ist dieses Doppelbild, was in dem Vers 5 von 1. Petrus 2 zu finden ist. Wir sind ein geistliches Tempelhaus, in dem Gott wohnt, und wir sind auch das heilige Priestertum, das dort Gott ehren und anbeten soll. Wir bringen keine Sühnopfer mehr, denn unser hoher Priester hat das Sühnopfer ein für alle Mal gebracht. Wir bringen Dankopfer. Wir bringen Opfer der Anbetung, Opfer der Lippen. Etwas anderes brauchen wir nicht mehr zu bringen, weil der Herr Jesus alles für uns getan hat. Aber das ist unser Vorrecht und unser Auftrag. Und da lesen wir in Hebräer 13 eben auch etwas dazu. Da heißt es, Vers 15, durch ihn, nämlich durch den Herrn Jesus Christus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist unser Vorrecht, das ist unser Privileg und unser heiliger Auftrag vor Gott. Wir dürfen Gott ehren und loben als Gemeinde und auch persönlich. Ich finde es ganz wichtig, ist mir mal wichtig geworden, dass wir doch auch dran denken, dass Gott sich freut, wenn wir jeden Tag neu ihm mit unseren ganz persönlichen Worten unseren Dank und unsere Anbetung darbringen als Priester. Ich denke, das ist die Grundlage dafür, dass wir es auch in der Gemeinde tun können. Und wir dürfen es in der Gemeinde tun durch Loblieder, durch Danklieder, durch bewusste Gebete. Und ich denke, auch das spielt in manchen Gottesdiensten mancher Gemeinden kaum noch eine Rolle. Man singt sehr viele Lieder zu Menschen, Ermunterungslieder, Glaubenslieder, was ja nicht falsch ist, aber man singt oft wenig Lieder, die wirklich an Gott gerichtet sind und Gott groß machen und verehren und preisen. Ja? Ich denke, das ist schon so ein Auftrag, den wir wirklich auch haben, wo es darum geht, dass wir wirklich auch diese herrliche Aufgabe haben, den großen Gott und Schöpfer zu ehren. Das, was all die sündigen Menschen nicht tun. Ich denke, wenn wir das mal von der Sicht Gottes her sehen, diese Erde ist verfinstert. Millionen, Milliarden Menschen, sie beten falsche Götter an, sie fluchen Gott, sie schimpfen, sie sind undankbar und böse und verdorben. Und da gibt es nur einzelne Lichtinseln, wo Gläubige sich versammeln, um dem lebendigen Gott Dank und Anbetung zu bringen. Und das ist eigentlich die selbstverständliche Pflicht aller Menschen normalerweise. Ja? Das sollten alle tun. Und niemand tut es, außer den Kindern Gottes. Und es ist ein Vorrecht und etwas, was Gott wichtig ist, dass wir ihn ehren, dass wir mit unseren Lippen ihm den Dank bringen, den ihm alle anderen Geschöpfe, Menschengeschöpfe, schuldig bleiben. Ja? Und deswegen ist dieser Dienst aus meiner Sicht die höchste Berufung und der höchste Auftrag der Gemeinde überhaupt. Priesterauftrag. Heute wird ja oft gesagt, die Gemeinde hat nur einen Auftrag zu missionieren. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass Evangelisation etwas Wichtiges ist. Aber mit Verlaub, das glaube ich nicht. Das halte ich für eine falsche Lehre. Die Gemeinde hat im Prinzip drei Aufgaben. Die können wir übrigens alle eigentlich in diesem Bild der Priesterschaft auch integrieren. Sie soll zuallererst mal für Gott da sein, Gott ehren und anbeten, ihm Lobopfer bringen als heiliges Priestertum. Das ist für mich das Wichtigste. Dann soll die Gemeinde dazu da sein, die Gläubigen zu erbauen und zu stärken, sich gegenseitig zu ermuntern und zu stärken. Und die dritte Aufgabe ist das Zeugnis des Evangeliums unter den Ungläubigen. Ja? Aber die höchste Berufung ist ganz klar das heilige Priestertum. Und wenn das vernachlässigt wird und wenn die Evangelisation die einzige Rolle spielt, dann geht diese Aufgabe kaputt. Und wird immer mehr vernachlässigt, immer mehr hintangestellt, bis sie ganz verschwunden ist. Und das sehen wir zum Beispiel dann bei der Emerging Church und solchen Bewegungen, die eigentlich nur noch Sozialaktivismus betreiben und wo Anbetung Gottes überhaupt nicht mehr vorkommt. Also das ist einfach wichtig, dass wir verstehen, was für eine herrliche, erhabene Aufgabe wir haben. Diesen Dienst werden wir in Ewigkeit fortsetzen, wie uns die Offenbarung zeigt, ja? Das ist etwas, das tun wir hier auf der Erde, wir werden es im Himmel nur noch mehr und noch vollkommener und noch freudiger tun. Auch das ist ein Adel dieser Berufung. Das andere, was wir hier auf der Erde tun, das bleibt nicht. Aber das bleibt. Ja. Also wie gesagt, unser Priesterdienst bedeutet, dass wir geistliche Opfer bringen sollen. Und ich denke, der Anfang ist schon das Fundament, Römer 12, Vers 1. Wir können nicht Gott in rechter Weise Lobopfer bringen, wenn wir uns nicht selbst vorher Gott in der rechten Weise zur Verfügung gestellt haben. Und das ist auch eine Wahrheit, die heute immer mehr verloren geht. Diese Ganzhingabe, diese Weihung für Gott, das ist eigentlich das Fundament allen geistlichen Dienstes und das ist auch das Fundament des Priesterdienstes. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, ein Priester muss ja Gottesdienst darbringen. Das ist ja seine Aufgabe. Und das allererste ist, dass wir uns dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Ja, wenn ein Israelit ein Opfer gebracht hat, dann hat er dieses Opfer nicht mehr selber gehabt. Das hatte jetzt Gott und zwar ganz. Ja, und manche Opfer mussten ganz verbrannt werden auf dem Altar. Da hat der Israelit nichts mehr gesehen von seinem Ziegenbock. Der war weg. Und wenn wir jetzt sagen, Gott möchte, dass wir unser Leben ihm als Opfer zur Verfügung stellen, dann heißt es, ich habe keine Verfügung mehr über meinen Leib. Die ist weg. Gott hat die Verfügung über meinen Leib, über meine Lippen, über meine Hände, über meine Füße. Wir erinnern uns an das Blut und das Öl. Ja? Ganz Hingabe. Weihung für Gott. Und das ist eigentlich der Kern biblischen Priesterdienstes, dass wir aus Dankbarkeit, nicht aus Gesetzlichkeit, nicht unter Druck, was steht hier? Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Gott ist doch der, der zuerst seinen Sohn alles gegeben hat für uns. Und wenn wir das betrachten, dann haben wir auch die richtige innere Einstellung, uns dem Herrn ganz zur Verfügung zu stellen. Da ist gar nichts Großes dabei, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber es ist ein Kampf. Ja, es kostet uns was, nämlich unser hochgehütetes Eigenleben, was uns viel wert ist leider. Ja, und da findet ein Kampf statt. Und deswegen sehen wir so wenig von diesem heiligen Priestertum heute in der Gemeinde, weil es an dieser inneren Weihung für den Herrn fehlt. Man will lieber sich selbst leben. Ja, dann kannst du keinen Priesterdienst tun. Nicht in dem Sinn, wie Gott es möchte. Ja, die Grundlage finden wir eben auch in 2. Korinther 5 ausgedrückt. Da heißt es, Vers 14 und 15, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ja, das soll unsere Gesinnung sein. Dann können wir Priesterdienst tun. Aus dieser ganzen Hingabe heraus können wir vor Gott stehen und ihm dienen. Ja, wie gesagt, die anderen Opfer nach dieser ganzen Hingabe, das ist mit ganz Sicherheit eben Lob und Anbetung in besonderer Weise. Das haben wir schon betrachtet. Dann eben auch gegenseitige Erbauung und Zurechtbringung. Da können wir vielleicht in Bezug auf den Priesterdienst an Galater 6, Vers 1 denken. Ja. Das ist ja auch so eine Sache, die bei uns manchmal Mühe macht. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Das ist Priesterdienst in der Gemeinde. Dass man nicht selbstgerecht richtet, wenn jemand anders gestolpert ist, dass man aber auch nicht das einfach nur zudeckt und so tut, als hätte man nichts gesehen und den anderen tolerant weiterlaufen lässt, sondern dass man ihn in Liebe und Barmherzigkeit, aber auch in heiliger Gerechtigkeit zurecht hilft. Und das ist selten geworden in der Gemeinde, oder? Ich weiß es nicht, aber man hat so den Eindruck, dass diese Gesinnung uns fehlt. Und dann ist Fürbitte die Aufgabe der Priester. Haben wir uns erinnert im Alten Testament. Und was lesen wir im Neuen Testament? Da lesen wir in 1. Timotheus 2, 8 einen ganz fundamentalen Auftrag, den wir, glaube ich, auch oft zu wenig wahrnehmen. Nämlich die Bitte für alle Menschen. Wir sollen auch Fürbitte tun für die Ungläubigen, für die ganze Welt, für die Menschen ohne Gott. Dazu ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, lasst uns mal drüber nachdenken, ist das so in unseren Gemeinden? Ist es so bei uns persönlich? Dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Haben wir diese priesterliche Gesinnung, Fürbitte zu tun für die Menschen um uns herum, für die Ungläubigen, auch für die, die tief im Sumpf der Sünde stecken, für die, die in anderen Religionen sind. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch uns neu aufs Herz legen lassen, Fürbitte zu tun, priesterliche Fürbitte für die ungläubigen Menschen. Und genauso sollen wir auch beten für alle Heiligen. Das ist die andere Seite dieser Fürbitte. Das finden wir im Epheserbrief, Epheser 6. Und das gehört auch zu diesem Priesterdienst dazu, wenn wir das so verstehen wollen. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Haben wir diesen Blick? Haben wir schon mal gebetet für alle Kinder Gottes auf der ganzen Welt? Für alle Gemeinden? Das ist interessant, ja? Ich denke, das darf unser Blickfeld sein. Ja? Wir brauchen das nicht zu beschränken für unsere eigene Gemeinde, vielleicht auch nicht für die im deutschsprachigen Raum, sondern wir dürfen wirklich umfassend beten. So wie Gott auch einen umfassenden Blick auf alle Heiligen hat. Ja, und dann das Zeugnis des Evangeliums. Wir haben ja vorher gehört, 1. Petrus 2, Vers 9, da wird gesprochen davon, dass dieses Priestervolk, dieses heilige Volk den Auftrag hat, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wir waren doch einst auch in der Finsternis, wie die anderen auch. Lasst uns doch Zeugnis geben, wie herrlich unser Herr Jesus ist, wie wunderbar diese Erlösung ist, die er gegeben hat, dass wir das weitersagen, dass wir davon Zeugnis geben. Und zwar eben auf eine geheiligte Weise. Das ist auch diese Verbindung zwischen dem heiligen Eigentumsvolk und der Aufgabe des Zeugnisses, zeigt auch, wie verderblich und verkehrt es ist, diese evangelikale Verführungslehre, die wir heute haben. Wenn du mit den Leuten in Berührung kommen willst und sie erreichen willst, musst du genauso weltförmig und lässig und sündig sein wie sie. Wenn du Punker erreichen willst, dann scher dir die Haare ab und lasse dir blau färben und zieh dir Springerstiefel an und werde ein Punker. Das ist genau falsch. Das sagt die Bibel überhaupt nirgends. Sondern wir sollen als heilige Priester die Tugenden dessen bezeugen, der uns berufen hat. Das heißt, wir sind abgesondert. Wir leben für Gott nach den Maßstäben Gottes in unserem ganzen Lebenswandel. Auch im Äußeren muss ich das ausdrücken. Und dann können wir durch den Geist Gottes auch die unterschiedlichsten Menschen erreichen, die vielleicht total anders leben wie wir. Das ist ja Gottes Sache, das ist ja nicht unser Werk. Mit Mimikrie kriegen wir das nicht hin, dass wir uns wie ein Chamäleon so einfärben wie unsere Umgebung. Das ist nicht der Auftrag. Also das sind diese Aufgaben, die wir haben, diese Vorrechte. Und wir können darüber mal nachdenken. Ich würde mir das wünschen, dass ihr diesen Schriftabschnitt nochmals selber in Ruhe für euch zu Hause betrachtet und überlegt, wie kann ich das ausleben? Wo sind bei mir vielleicht auch Defizite bei diesem Auftrag? Wie kann ich wirklich dem Herrn mich mehr zur Verfügung stellen, dass er mich auch prägen kann, gebrauchen kann für diesen priesterlichen Dienst? Ich hoffe, dass wir da wirklich auch ins Nachdenken drüber kommen. Das ging mir selber auch so und da bin ich noch dran, dieses Thema wirklich auch für mich neu durchzubuchstabieren. Ich glaube, das ist wichtig, weil das einfach so allmählich immer mehr aus unserem Bewusstsein entschwindet. Und damit bin ich bei unserem letzten Punkt und ich möchte euch noch mal ein bisschen Geduld bitten. Ich werde also nicht so ganz die eine Stunde einhalten können. Aber es geht eben auch um den priesterlichen Auftrag der Gemeinde in der heutigen Zeit. Es geht darum, dass dieser priesterliche Auftrag, wie ich schon am Anfang gesagt habe, unerhört angefochten ist. Ich denke, man kann sagen, der Satan setzt ganz viel daran, um die Gläubigen von diesem Auftrag wegzuhalten, wegzutreiben, wegzulocken mit allen möglichen und unmöglichen Methoden. Wir müssen also über diesen Auftrag wachen, weil er uns gestohlen werden kann. Wir müssen über dieser Sicht wachen und sie vertiefen, weil der Feind sehr viel tut, um uns eine ganz andere Sicht von Christsein zu vermitteln, wo das heilige Priestertum nicht mehr vorkommt. Und das ist, denke ich, da können wir auch nicht so lange drauf eingehen, das ist, denke ich, etwas, was man durch die Geschichte der Gemeinde verfolgen kann. Der Satan hat immer wieder versucht, Gott die Anbetung zu rauben und das Volk Gottes von seinem heiligen Priesterdienst abzubringen. Wir könnten jetzt einen Gang durchs Alte Testament machen. Das fängt an mit dem Gang mit dem goldenen Kalb, was wir vorher schon gesagt haben. Kaum hat Gott die Berufung ans Volk Israel ausgesprochen, schon hat der Feind sie versucht, das Kalb anzubeten. Kaum sind Aaron und seine Söhne berufen, fangen schon die zwei an, falsches Feuer vor Gott zu bringen. Das Volk Israel wird beschildert von Bileam als ein heiliges, gerechtes Volk, das nicht antastbar ist. Und dann gibt Bileam den Rat, lasst sie doch Hurerei treiben und an euren Götzenopfern teilhaben. Und schon ist das heilige Volk Gottes gefangen in Sünde und die Anbetung verstrickt. Die ganze Geschichte Israels ist im Grunde eine Geschichte, wie Gott auch die reine Anbetung und den Priester, die Priesterberufung immer wieder herstellt und wie der Satan immer wieder versucht, durch Götzendienst, durch Vermischung mit den Heiden, dem Volk Gottes diese Priesterberufung zu rauben und Gott die Anbetung zu stehlen. Das wäre mal ein Thema für sich, ich kann das nur andeuten. Aber genau dasselbe findet auch in der Gemeinde statt. Die erste große Katastrophe in dieser Hinsicht war die katholische Kirche. Die Entartung der apostolischen Gemeinde, eine falsche Priesterschaft, eine falsche Anbetung, ein falsches Opfer, ein falscher Jesus. Und das ging schon los im 2. Jahrhundert. Ja? Damit wurde ganz viel von der priesterlichen Anbetung und dem Priesterdienst des neuen Bundesvolkes zerstört. Gott hat es wiederhergestellt, Gott hat es bewahrt in Außenseitergruppen, in den Waldensern, in den Täufern, in den Gruppen, die noch die reine Anbetung und diese priesterliche Berufung in Absonderung von der katholischen Kirche und unter Opfern ausgeführt haben. Aber heute in der Endzeit ist diese priesterliche Berufung noch einmal massivst in die Konfrontation und die Verführungsangriffe des Feindes geraten. Ich möchte das nur mal kurz erwähnen, wie heute diese Priesterberufung im Grunde geraubt und zerstört wird. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist der charismatische Lobpreis. Die Charismatiker sind nun Leute, die ganz viel von diesem wichtigen Auftrag reden, Gott anzubeten. Das ist ihr Thema, Worship. Ja? Und das ist der raffinierteste Angriff des Teufels, dass nämlich durch eine scheinbar besonders eifrige Anbetung, die völlig unbiblisch erfolgt, die wahre Anbetung zerstört wird. Und das ist die große Not, dass durch Rock- und Popmusik, durch dämonische Musik, durch manipulative Lieder, durch einen falschen Geist und einen falschen Jesus unheimlich viel Worship produziert wird, die keine Anbetung Gottes ist, sondern Gott ein Greuel ist. Etwas fremdes Feuer im Heiligtum Gottes, habe ich das mal genannt. Und das meine ich ganz genauso. So wie Nadab und Abihu falsches Feuer vor den Herrn gebracht haben. So tun es diese Leute, diese Verführer. Und diese Verbreitung des Falschen ist der effektivste Angriff des Teufels auf die echte Anbetung. Übrigens ist es bei der Evangelisation ähnlich. Ja? Also die eifrige Verbreitung von falscher Evangelisation ist der wirkungsvollste Schlag gegen echte Evangelisation. Zum Beispiel auf dem Missionsfeld habe ich immer wieder auch Zeugnisse gehört, dem Reinhard Bonnke, seine pfingstlerisch-schwärmerischen sogenannten Evangelisationsfeldzüge sind dermaßen katastrophal in der Auswirkung, dass die Missionare sagen, hinterher ist verbrannter Boden, wir können die Leute nicht mehr erreichen mit dem echten Evangelium. Ja, und so ähnlich ist es mit der falschen Anbetung und der echten auch. Das ist also eine Sache, dass hier eine heidnische, schwärmerisch-ekstatische Pseudo-Anbetung an die Stelle des Echten gesetzt wird, in Hunderten von Gemeinden und in den Köpfen der Leute. Das ist eine Katastrophe. Und da brauchen wir Buße und Neubesinnung auf das, was wirklich Anbetung im Geist und in der Wahrheit ist. Dann Willow Creek und die Emerging Church. Die moderne Gemeindewachstumsbewegung hat die Gemeinden in einer katastrophalen Weise verweltlicht und umprogrammiert zu Evangelisationsvereinen, zu Managementvereinen für den Dienst an Menschen, sage ich mal ganz knallhart. Der Dienst an Gott, die Heiligkeit, der Priesterdienst wurde völlig ausgeblendet und im Endeffekt zerstört. Alles soll dem ungläubigen Menschen dienen, den man in die Gottesdienste hereinlocken will. Und auf diese Weise, ich denke, ihr seid alle mehr oder weniger Opfer davon und habt das mitbekommen, sind Tausende von Gemeinden umgedreht worden, umprogrammiert worden zu verweltlichten Veranstaltungen, wo die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit Gottes nicht mehr zu finden ist, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt und setzt sich auf den Thron. Und dann vielleicht die gefährlichste und schwierigste Sache, das ist die schleichende Verweltlichung und Entheiligung unseres ganz persönlichen Lebens. Von dir und von mir, nicht von Willow Creek. Und darüber müssen wir auch mal nachdenken. Von unserem Lebensstil her, der Feind versucht mit allen möglichen Mitteln, uns zu zerstreuen, uns abzulenken, uns auf zweit- und drittrangige Sachen zu konzentrieren, damit wir diese Ausrichtung auf Gott, auf die Anbetung Gottes verlieren, vergessen. Das fängt damit an, dass moderne Christen in den Gottesdienst kommen und die haben ihr Smartphone und da haben sie ihre Bibel da drauf, anstatt eine Bibel mitzunehmen. Ja? Das finde ich eine Katastrophe. Das finde ich überhaupt nicht richtig. Das geht damit los, dass genau mit diesen modernen Medien vom Internet, von den verschiedenen Nachrichten, von SMS und E-Mails, wir mit Reizen und Impulsen zugeschüttet werden, die alle irgendwo von Gott ablenken. Stille, Sammlung, Ausrichtung auf Gott, Zeit über das Wort Gottes mal nachzusinnen, über die nötigste 5 Minuten Morgenandacht hinaus. Machen wir uns doch mal Gedanken, wie sieht es da aus bei uns? Ja, ich bin vollzeitlich im Werk des Herrn, aber ich muss sagen, ich habe da zu kämpfen, mir diese Zeit frei zu schaufeln und muss sagen, ich versage da in vielem. Ja, ich bräuchte mehr Zeit für das Wort Gottes, für das Gebet, für den Herrn ganz persönlich, für die Gemeinschaft mit dem Herrn selbst. Man kann viel Dienst für den Herrn tun, viel Aktivität haben und die Gemeinschaft mit dem Herrn vernachlässigen. Das kennen wir, denke ich. Und das sind so Probleme. Ja, da geht es also wirklich um unser ganz persönliches Leben. Das sind Dinge, die schleichend sind, die vielleicht gar nicht bös anfangen, sondern unterschwellig kommen, in unser Leben kommen und die trotzdem letztlich darauf hinauslaufen, dass unsere Anbetung, unser Priesterdienst verflacht. Wisst ihr, ich habe so das Gefühl, auch wenn man Gemeinden anschaut, wenn da nicht Gott Gnade schenkt, der geistliche Pegelstand sinkt von Jahr zu Jahr immer weiter. Ja? Der sinkt, unaufhaltsam. Ja? So wie wenn da irgendwo Risse drin wären, wo das Wasser versickert. Ja? Oder es fließt nicht mehr genug von oben nach. Tja. Und das sind Dinge, da müssen wir uns echt Gedanken machen und vor Gott uns demütigen und den Herrn suchen, dass wir Belebung, Erweckung und Neuausrichtung in unserem persönlichen Leben und auch in unseren Gemeinden geschenkt bekommen. Hat unser Bruder Resul heute Morgen so schön gesagt. Na, das können wir nicht machen. Wir können keine Erweckung machen. Wir können nicht einen Schulungskurs machen, das wäre noch das Beste, ne? Ein Schulungskurs in 4 Wochen zum Priester. Ja? Alles mal so richtig schön aufpoliert und menschlich getrimmt und dann geht's los. Nee. Ja? Gott muss uns in die Stille führen und neu heiligen und muss zu unseren Herzen und Gewissen reden, muss mit uns reden über unseren Lebensstil, über unseren Alltag, über unsere Zeiteinteilung, über unsere Prioritäten. Und es geht nur in der Schule Gottes, in der persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn. Und genauso in den Gemeinden diese schleichende Entheiligung, dass der Mensch immer mehr in den Mittelpunkt kommt und dass Gott und seine heiligen Ansprüche immer mehr außen vor bleiben. Auch das, klar, wir müssen es verkündigen, wir müssen dagegen aufstehen und angehen. Aber letztlich muss der Herr die Herzen bewegen. Gerade auch von der jüngeren Generation. Ja? Das sollte uns auch ein Fürbitteanliegen sein, dass auch da junge Menschen sich noch für den Herrn wirklich heiligen und diese Priesterberufung sehen, anstatt rumzurennen für Christus auf allen möglichen fragwürdigen Aktivitätsschienen, die wenig Frucht bringen, wenn überhaupt. Und die innere Heiligung und Ausrichtung am Herrn leidet immer mehr Not. Und irgendwann knallt's und dann ist plötzlich Sünde da und Versagen und Dinge fahren gegen die Wand und man hat es nicht sehen wollen, dass das alles schon viel früher ihre Wurzeln hatte. Ja? Da möchte ich einfach nochmal drauf hinweisen. Das ist auch eine Sache, ja, wie gesagt, da steht jeder selber vor Gott, aber das ist wichtig, dass wir da wirklich auch uns vom Herrn neu ausrichten lassen, auf diesen Priesterdienst, dass wir uns neu dem Herrn weihen und zur Verfügung stellen und auch darum bitten, dass der Herr selber Gnade schenkt, dass dieser Priesterdienst in ganz neuer Weise uns als Berufung und Vorrecht bewusst wird und dass wir darin wirklich zunehmen in diesem Dienst. Ich möchte am Ende noch etwas lesen aus Psalm 84, ein Vorbild aus dem Alten Testament, wo dieser Priesterdienst, denke ich, auch angedeutet wird. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Möge der Herr uns ermuntern und stärken, dass wir ganz neu diese Priesterberufung, diesen Dienst des heiligen Priestertums in unseren Gemeinden, in unserem eigenen Leben sehen und fördern und uns da dem Herrn zur Verfügung stellen. Amen. Ja, ich würde noch gerne mit uns beten danach. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns, die wir sündige, verkehrte Menschengeschöpfe waren, so weit abgewichen von dir, so entartet, dass du uns begnadigt hast durch deinen geliebten Sohn, dass du uns unsere viele Sündenschuld abgewaschen hast, dass du uns neu gemacht hast durch die Neuzeugung aus deinem Geist und dass du uns auch diese herrliche Berufung gegeben hast, ein heiliges Priestertum zu sein für dich, den großen Gott, den großen Rettergott, dem wir alles verdanken. Und was für ein Vorrecht ist es eigentlich, dich ehren zu dürfen mit unseren Lippen, dich loben und anbeten zu dürfen. Und wie wunderbar ist es, dass wir diese Berufung haben, dass wir einen hohen Priester haben, deinen geliebten Sohn, der uns den Weg ins himmlische Allerheiligste geöffnet hat, sodass wir in deiner Gegenwart uns freuen dürfen, deiner Gegenwart dir dienen dürfen. Und Vater, du siehst aber, wie sehr oft diese Berufung uns auch ferne liegt, wie viele Alltagssorgen, viele falsche Beschäftigungen und falsche Prioritäten uns oft auch davon abhalten, diesen Priesterdienst zu tun, zu dem du uns berufen hast. Du siehst auch die Not in unseren Gemeinden, wir haben darüber gesprochen. Wir bitten dich ganz ernstlich und herzlich, dass du dich erbarmst, dass du da Erweckung und eine neue Ausrichtung auf dich schenkst, dass du uns ganz neu diese Vorrechte, aber auch die Verantwortung dieses heiligen Priestertums vor Augen führst, aus deinem Wort, damit wir darin gestärkt werden, damit du aus vielen Herzen Lob, Anbetung und Ehre in der Weise empfängst, wie es dir ein Verlangen ist. Lass uns ganz neu dankbar dafür werden, dass du, der heilige Gott, dich herabgelassen hast, in unserer Mitte zu wohnen und schenke, dass es doch wirklich auch uns selbst und auch den Gemeinden, die sich noch zu dir halten, ein neues Bedürfnis ist, dass wir uns ganz neu an dieser heiligen Gegenwart deiner Gnade ausrichten, dass wir unser Gemeindeleben, unser Verhalten, unser Denken daran ausrichten, dass wir ein heiliger Tempel Gottes sein dürfen, eine Wohnstätte Gottes im Geist. Wir danken dir für diese Vorrechte. Wir bitten dich, dass du dieses Wort, das wir jetzt hören durften, segnest an uns, es weiterwirken lässt, dass es doch bei jedem Einzelnen von uns gute Frucht bringt. Auch auf die Dauer, Herr. Wir preisen dich und wollen dir dafür die Ehre geben. Amen. Amen.